Ich bin Christian Benzel und Mitarbeiter da in dieser Kirchengemeinde. Und ich war jetzt fast einen Monat nicht mehr da und habe das Gefühl, ich muss mich bei jedem neu vorstellen. Ich bin sehr dankbar über den Urlaub und bin sehr dankbar, dass wir wieder da sind jetzt. Und wir haben wirklich so viel zum Danken heute. Es ist so toll, dass wir ein Reach-Out-Team noch kriegen in die Gemeinde. Es ist so toll, dass Wolfgang und Anna dabei sein haben können, wie das Neue Testament übergeben worden ist. Es ist so toll, dass Gott zu uns spricht in der Sprache, die wir wirklich gut verstehen können. Es ist so toll, dass wir heute ganz besonders für den kleinen Felix beten können haben. Wir haben so viel Grund zum Danken. Letzte Woche haben wir gelernt, was Habe die Ehre heißt. Also wenn ihr die Predigt noch nicht gehört habt, sie ist super. Hört sie an, im Internet gibt sie sie. Und heute geht es um die Redewendung Gott sei Dank. Psalm 116 ist ein Lied, das davon handelt. Und ich möchte es uns vorlesen. Psalm 116. Ich lese das vor jetzt in einer Übersetzung. Wir haben es ja gut, auf Deutsch haben wir 50 Übersetzungen. Und ich lese jetzt mal die Übersetzung vor, die heißt Elberfelder Übersetzung, aber später werde ich dann umsteigen auf Luther Übersetzung. Psalm 116. Ich liebe den Herrn, denn er hörte meine Stimme, mein Flehen. Ja, er hat zu mir geneigt sein Ohr, und an allen meinen Tagen werde ich ihn anrufen. Es umfingen mich die Fesseln des Todes, die Ängste des Scheols erreichten mich. Ich geriet in Not und Kummer. Da rief ich den Namen des Herrn an. Bitte, Herr, rette meine Seele. Gnädig ist der Herr und gerecht, und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Einfältigen. Ich war schwach, doch er hat mich gerettet. Kehre zurück, meine Seele, zu deiner Ruhe, denn der Herr hat dir Gutes erwiesen. Denn du hast meine Seele vom Tod errettet, meine Augen von Tränen, meinen Fuß vom Sturz. Ich werde wandeln vor dem Herrn in den Landen der Lebendigen. Ich habe geglaubt, darum kann ich sagen, ich bin sehr gebeugt gewesen. Ich sprach in meiner Bestürzung, alle Menschen sind Lügner. Wie soll ich dem Herrn vergelten alle seine Wohltaten an mir? Den Heilsbecher will ich erheben und den Namen des Herrn anrufen. Ich will dem Herrn meine Gelübde erfüllen, ja, vor seinem ganzen Volk. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Frommen. Ach Herr, ich bin ja dein Knecht. Ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd. Gelöst hast du meine Fesseln. Dir will ich ein Dankopfer bringen. Anrufen will ich den Namen des Herrn. Ich will dem Herrn meine Gelübde erfüllen, ja, vor seinem ganzen Volk. In den Vorhöfen des Hauses des Herrn, in deiner Mitte, Jerusalem. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du in unsere Welt hineingesprochen hast. Und wir danken dir, dass wir diesen Psalm miteinander lesen. Herr, wir bitten dich so sehr, dass du zu uns sprichst jetzt. Hilf uns dabei, dir zuzuhören. Amen. Psalm 116 ist ein Lied, das von Dankbarkeit handelt. Und wer dieses Lied singt, der hat eine schwere Zeit durchgemacht. Aber er hat auch erlebt, dass Gott ihn durchtragt und ihn rettet. Und jetzt drückt dieser unbekannte, anonyme Dichter seine große Dankbarkeit aus. Die ersten zwei Verse sind eine Zusammenfassung und eine Einleitung für diesen Psalm. Gott hört. Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. Er neigte sein Ohr zu mir. Darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Gott hört. Gott hört zu. Und deswegen kann der Psalmdichter hier sagen, ich liebe den Herrn. Und diese Liebe wird sichtbar, am Ende von Vers 2 sagt er, darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Anrufen bedeutet, dass man immer wieder mit Gott sprechen möchte. Dass er möchte immer wieder mit ihm reden, ihn loben, ihn bitten, zu ihm flehen, sein ganzes Leben lang. Gott hört unsere Stimme. Dann könnten wir uns natürlich fragen, ist das echt so? Hört Gott echt unsere Stimme? Dieser Mann hat es so erlebt. Und wir werden da später nochmal zurückkommen. Der zweite Teil, der erste Hauptteil von dem Psalm, handelt davon, dass Gott rettet. Gott rettet aus furchtbarem Leid. Das beschreibt dieser Lyriker hier in Vers 3 und 10 und 11. Er sagt in Vers 3 zum Beispiel, Stricke des Todes hatten mich umfangen. Des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen. Ich kam in Jammer und Not. Oder in Vers 10 sagt er, ich glaube auch, wenn ich sage, ich werde sehr geplagt. Ich sprach in meinem Zagen, in meiner Bestürzung, alle Menschen sind Lügner. Das heißt, er erlebt eine echte, eine tiefe Not, ein furchtbares Leid. Jammer und Not sind reale Erfahrungen für diesen Menschen. Und wir wissen natürlich nicht, was es war. Es könnte eine tödliche Krankheit gewesen sein oder ein Unfall. Vielleicht ist er ein Opfer geworden von einem Verbrechen oder vom Krieg. Vielleicht war er verzweifelt und hoffnungslos oder in Panik. Wir wissen nicht, was es war, aber es war eine echte, eine reale Not, die er ausgekostet hat, bis er gedacht hat, dass er stirbt. Stricke des Todes hatten mich umfangen. Er war dem Tode nah. Und er hat erlebt, dass Menschen nicht retten. Er sagt in Vers 11, ich sprach in meinem Zagen, alle Menschen sind Lügner. Menschen helfen nicht mehr. Alle haben ihn verlassen. Aber trotz diesem großen Leid bleibt ein Funke Hoffnung da. In Vers 10 sagt er, ich glaube, auch wenn ich sage, ich werde sehr geplagt. Glaube ist Vertrauen. Vertrauen, dass doch dieser Gott da ist. Und dieses bisschen Gottvertrauen, das er noch gehabt hat in dieser Situation, das bringt ihn dazu, Gott anzurufen, ihn um Hilfe anzuschreien. Wie es in Vers 4 steht, ich rief an den Namen des Herrn, ach Herr, errette mich. Das ist ein Stoßgebet in höchster Not, an der Schwelle des Todes. Und solche Stoßgebete sind okay. Also wenn du ein Mensch bist, der nur betet, wenn es dir wirklich total dreckig geht und du ganz unten bist, ist okay. Gott hört diese Gebete auch sehr gerne. Aber in diesem Fall haben wir es mit Stoßgebeten zu tun, die nicht danach gleich wieder vergessen werden. Es ist ein Gebet, das nachher, nach Gottes Eingreifen, nicht verpufft ist, sondern wo der Dichter sagt, jetzt lebe ich mein Leben auch anders, jetzt ändert sich was in meinem Leben. Also er hat erfahren, eine echte Not, er hat erfahren, dass Menschen nicht mehr helfen, aber er hat erfahren, dass Gott rettet. Wenn er am Ende seiner Kraft und Weisheit ist, dann kann Gott retten. Vers 6, der Herr behütet die Unmündigen oder die Einfältigen. Wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Wenn ich am Ende bin, mit meiner Kraft und mit meiner Weisheit, dann hilft Gott, wie es in Vers 8 tut. Denn du, Vers 8, hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Gott rettet, er tröstet, er bewahrt. Und an der Stelle, wo Gott eingreift, da wechselt auch der Dichter vom Er zum Du. Er kann nicht mehr nur über Gott reden, er muss jetzt mit Gott reden und ihm danken und ihm sagen, was er alles so toll findet an ihm. Gott tut Gutes, hat er erfahren. Vers 7 steht, sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Und wenn dir Gott Gutes tut und wenn du das auch weißt und nicht vergisst, dann kannst du zufrieden sein. Deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, was Gott alles schon getan hat. Gutes. Es hilft uns dabei, zufrieden zu sein. Das war die Erfahrung, die der Mann oder die Frau oder wer auch immer das gemacht hat. Gott rettet. Und jetzt denkt er aber auch darüber nach, warum tut Gott das? Warum rettet Gott? Wenn man sowas erfahrt, dann bringt ihn das dazu, über Gott nachzudenken. Und das macht er in Vers 5, wo steht, der Herr ist gnädig und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Er hat es jetzt erfahren und jetzt denkt er sich, warum hat Gott das gemacht? Und die Antwort ist für ihn, ja, weil Gott so ist. Er ist gnädig und gerecht und barmherzig. Gott ist gerecht und das ist super. Das bedeutet, das ist so gut zu wissen, dass diese Lügner und Betrüger, unter denen dieser Dichter hier so gelitten hat, dass die nicht ungeschoren davor kommen. Gott ist gerecht, es wird Gerechtigkeit geben. Das ist super, das zu wissen, aber es ist auch bedrohlich, sehr bedrohlich, weil ich verdiene es nicht, gerettet zu werden. Gott ist gerecht. Gott ist aber auch gnädig. Das heißt, dass Gott eingreift und etwas völlig Unverdientes gibt. Gott stellt die Welt auf den Kopf und gibt etwas Gutes, was wir gar nicht verdienen. Gott ist auch barmherzig. Das bedeutet, er kümmert sich um uns. Er ist nicht kalt und unnahbar, sondern er ist so wie ein Vater, der seine Kinder leiden sieht. Diese Woche hat unsere kleine Tochter Rosa, sie ist 3 Jahre alt, zuerst hat sie eine Wespe am Daumen gestochen und dann eine Biene in den Fuß. Da, wo ich dann beim zweiten Mal rausgegangen bin in den Garten, ist sie nur mehr fix und fertig, voller Tränen aufgelöst gewesen. Und da verkrampft sich mein Magen irgendwie. Da möchte ich sie nur mehr in den Arm nehmen und trösten. Aber es war nicht nötig, weil sie war schon bei der Johanna auf dem Arm und ist getröstet worden. Aber so ist Gott, es lasst ihn nicht kalt, wenn er unser Leid sieht. Er ist barmherzig. Dieser Gott liebt und deswegen greift er ein und er rettet. Und das hat Bono von U2 so super ausgedrückt. Er sagt in einem Interview, hat die Interviewer so auf, wollte gern das ein bisschen über Religion schimpfen, und der Bono sagt, was mich immer wieder auf die Knie bringt, ist der Unterschied zwischen Karma und Gnade. Im Zentrum aller Religionen ist Karma. Die Idee von Karma, du weißt schon, was du tust, fällt auf dich zurück. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oder in der Physik, in den Naturgesetzen, jedes Ereignis erzeugt ein gleiches oder entgegengesetztes. Für mich steht Karma ganz klar im Zentrum des Universums. Davon bin ich absolut überzeugt. Und dann kommt auf einmal diese Idee mit der Gnade und stellt das Ganze, was du siehst, ist, was du erntest, Ding auf den Kopf. Gnade bietet dem Verstand und der Logik die Stirn. Liebe unterbricht die Konsequenzen unserer Handlungen. Was in meinem Fall wirklich eine gute Nachricht ist, weil ich sehr viel Blödsinn angestellt habe. Und er hat absolut recht, Bono von U2. Liebe unterbricht die Konsequenzen unseres Handelns. So ist Gott. Gott greift ein. Er ist gerecht, er ist gnädig und er ist barmherzig. Und weil Gott so gerecht und so gnädig und so barmherzig ist, kann sich unser Dichter so sicher sein in Vers 10, ich werde wandeln vor dem Herrn im Lande der Lebendigen. Ich werde leben und ich will mit dem Herrn leben. Gott rettet, das hat er erfahren. Und jetzt fragt er sich natürlich, wie kann ich danken? Gott sei Dank und Liebe ist der zweite Hauptteil von unserem Psalm. Und er fragt sich da gleich in Vers 12, wie kann ich danken? Wie soll ich dem Herrn vergelten als eine Wohltat, die er an mir tut? Was ist die richtige Reaktion? Kann man irgendwas zurückzahlen? Diese Idee, etwas zurückzuzahlen, diesem Gott, ist lächerlich. Ist einfach lächerlich. Ich gebe euch hier ein Beispiel. Vor fast 2 Jahren sind wir in das Haus eingezogen, wo wir jetzt wohnen. Und es war eine unglaubliche Zeit. Wir haben hunderte neue Menschen kennengelernt. Ich habe zwei neue Arbeiten angefangen. Und das Haus war eine Baustelle. Und wir sind hinten und vorne zusammengekommen und sind nur mehr am Zahnfleisch daher kochen. Und wir haben den Rasen nicht mehr gemäht. Wir haben ihn einfach nicht gemäht. Das ist einfach unten gestanden auf der Prioritätenliste. Und das Gras ist aber dann höher gestanden. Und wie aus dem Nichts kommt auf einmal unser übernächster Nachbar zu uns und sagt, ich weiß genau, was ihr da für ein Rasenmäher drinnen stehen habt in der Holzhütte und ich mähe euch jetzt mit meinem den Garten, den Rasen. Und wir haben uns gedacht, das gibt's doch nicht. Wahnsinn, ist das nicht? Wir schaffen es nicht, wir kriegen nur mehr auf dem Zahnfleisch daher. Und jetzt kommt er und mäht unseren Rasen, ist das nicht? Und dann war er fertig und dann bin ich zu ihm hingegangen und gesagt, ich gebe dir 5 Euro dafür. Natürlich habe ich das nicht getan. Ich meine, das wäre lächerlich, oder? Das wäre absolut lächerlich, wenn ich sage, das sind 5 Euro, danke. Und genauso lächerlich wäre das, wenn du Gott seine Gnade zurückbezahlen möchtest. Noch viel lächerlicher. Gott rettet, weil er so ein guter Vater ist. Nicht, weil er eine Gegenleistung haben möchte von dir. Gott rettet dich nicht und dann gehst du nicht mit hin zu ihm und sagst, da ist ein Gutschein für dich, für einmal fromm und brav leben. Wenn du möchtest, kannst du ihn einlösen bei mir. Gültig bis 2015. So ist Gott einfach nicht. Es wäre lächerlich, ihm das zurückzuzahlen, zu versuchen. Dieser Psalmist, dieser Dichter, der hat es erfahren, dass Gott ihn befreit. Vers 16 am Ende, da sagt er, du hast meine Bande zerrissen. Er hat es erfahren, dass Gott ihn eingebürgert hat in seine Familie und in sein Volk. Vers 16 am Anfang, Herr, ich bin dein Knecht, der Sohn deiner Magd. Er hat erfahren, wie Gott ihn einbürgert, in seine Familie aufnimmt, wie er ihn befreit. Und jetzt fragt er sich, wie soll ich das zurückzahlen? Er weiß jetzt auch etwas Neues. Er lebt nicht in einer Traumwelt. Er erlebt ja Leid. Aber er hat ein neues Verständnis von Leid. Das ist dieser Vers 15, wo er sagt, der Tod seiner Heiligen wiegt schwer vor dem Herrn. Er weiß, dass Gott, weil er so ein guter Vater ist, uns nicht leichtfertig leiden lässt. Und er nimmt unser Leid auch nicht leicht. Und er lässt seine Kinder nicht leichtfertig sterben. Wir sind zu kostbar für den Herrn. Und er nimmt unser Leid ernst. Gott rettet. Und was ist jetzt? Wie reagiert man oder wie reagiert dieser Dichter auf diese Rettung? Vers 12 sagt uns ja, es gibt kein Zurückzahlen. Und das, was er stattdessen tut, ist, er ist dankbar, er ist ehrlich, er möchte mit Gott leben und er möchte mit Gott reden. Als erstes möchte er gern feiern. Vers 13, ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen. Echte Feier ist da im Blick und wahrscheinlich, ist nicht ganz klar, was dieser Kelch des Heils ist, aber wahrscheinlich das jetzt für die Bibelexperten unter euch, denen es bisher zu oberflächlich war. Wahrscheinlich geht es um das Friedensopfer. In 3. Mose, Kapitel 7, wird ein Opfer beschrieben, wo man Gott dankt und wo man auch Gelübde, wo es auch um Gelübde geht. Und dieses Opfer ist das einzige Opfer, das sie damals gehabt haben, dieses Friedensopfer, wo auch der Mann oder die Frau oder die Familie, die das Opfer eben bringt, mitessen. Das einzige Opfer, wo alle mitessen. Der Opfernde, der Priester, die Familie vom Opfernden und die Bedürftigen, die da sind, dürfen alle mitessen. Und man stellt sich das so vor, dass Gott der Gastgeber ist bei diesem Freudenfest und dass alle anderen praktisch die Gäste sind, die eingeladen sind. Und für die, die es immer noch zu oberflächlich war, 1. Korinther 10, da verbindet Paulus dieses Opfer mit dem Abendmahl. Du kannst daheim dann drüber nachdenken. Aber das wird hier ausgedrückt. Eine echte Freude. Wir feiern mit dem Herrn und sind so dankbar. Und wir sind mit ihm verbunden. Das Zweite, was er tun will, Vers 13 und Vers 17 sagt er das, er will den Namen des Herrn anrufen. Vers 17, dir will ich Dank opfern und des Herrn Namen anrufen. Er will immer wieder mit Gott reden, sein Leben lang. Und er möchte ehrlich und treu sein. Das sagt er auch zweimal, Vers 14 und Vers 18. Vers 14, ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor all seinem Volk. Vers 18, ich will meine Gelübde dem Herrn erfüllen vor all seinem Volk. in den Vorhöfen am Hause des Herrn in dir, Jerusalem. Ehrlich und treu möchte er jetzt mit dem Herrn durchs Leben gehen. Er möchte öffentlich für ihn leben und tun, was er versprochen hat. Und er will dankbar sein. Vers 17, dir will ich Dank opfern. Öffentlich will er Gott danken und ihn loben. Und er will, dass wir alle mitmachen. Denn so hört der Psalm auf. Halleluja! Alles, das ganze Gedicht geht auf diesen Punkt zu. Halleluja! Das heißt Halleluja. Halleluja bedeutet übersetzt, lobt den Herrn. Seine Aufforderung an alle, die das hören, an alle, die mitsingen oder an alle, die mit dabei sind, mitzumachen bei diesem Dank, bei diesem Lob. Lobt den Herrn. Was bedeutet das jetzt für uns? Ist das nur halt die Erfahrung von einem Mann oder einem Menschen, der vor Tausenden von Jahren gelebt hat, und geht uns das nicht recht viel an? Oder wie schaut es jetzt aus? Weil Gott wirklich so ist, wie er hier beschrieben wird, ist es auch unsere Erfahrung. Weil Gott wirklich so ist, wie er hier beschrieben ist, so gnädig und so barmherzig, haben viele von uns, die wir Jesus kennen und ihm nachfolgen, das schon erlebt. Viele von uns hier auch könnten solche Geschichten erzählen. Bin mir ganz sicher. Es wäre auch super, wenn ihr solche Geschichten erzählen würdet. Aber es ist auch unsere Erfahrung, und deswegen spricht dieser Psalm auch zu dir und zu mir. Vielleicht bist du heute da und du kennst diesen Gott nicht, von dem ich da geredet habe. Ein Gott, der gnädig ist, der ein liebender Vater ist. Wenn du die Gnade noch nicht erfahren hast, dann nimm sie an. Wozu brauchst du Gnade in deinem Leben? Gnade brauchst du wegen dem Karma natürlich, das Bono beschrieben hat. Bono redet davon, dass er viel Blödsinn angestellt hat, dass wenn jetzt das Universum ihn so behandeln würde, wie er, was er getan hat, dass es für ihn schreckliche Konsequenzen hätte. Die Konsequenz von diesen Dingen, von unserem Egoismus, von unserer Hartherzigkeit, Lieblosigkeit, von unserer Vergnügungssucht, die nimmer an andere denkt. Die Konsequenz davon ist, dass wir getrennt sind von Gott. Und Bono sagt, nach dem Zitat, das ich euch schon gebracht habe, da redet er von den Schwierigkeiten, in denen er stecken würde, weil er viel Blödsinn gemacht hat. Und der Interviewer fragt natürlich gleich, zum Beispiel. Und Bono sagt, es ist zwischen mir und Gott. Aber ich wäre in großen Schwierigkeiten, wenn am Ende das Karma mein Richter wäre. Es entschuldigt meine Fehler nicht, aber ich vertraue auf die Gnade. Ich halte mich fest daran, dass Jesus meine Sünden ans Kreuz genommen hat, weil ich weiß, wer ich bin, und ich hoffe, dass ich mich nicht auf meine eigene Religiosität verlassen muss. Bono weiß ganz klar, wenn er nur Gerechtigkeit kriegt, nur Karma regiert, dann geht's für ihn schlimm aus. Aber weil er weiß, dass Gott gnädig ist, weil er weiß, dass Jesus seine Sünde ans Kreuz mitgenommen hat und dass da die Strafe bezahlt worden ist, dass da die Gerechtigkeit hergestellt worden ist, deswegen vertraut er auf die Gnade. Und das kannst du auch. Wenn du diese Gnade noch nicht angenommen hast, dann nimm sie heute an. Verlass dich nicht auf deine eigene Religiosität, weil das reicht nicht. Wenn du Gerechtigkeit haben willst, dann geht es schlecht aus für dich. Wenn ich Gerechtigkeit haben will, dann geht es schlecht aus für mich. Aber Gott sei Dank gibt es Gnade, deswegen nimm die Gnade an. Rufe Gott an. Jetzt fragst du mich natürlich, ich habe die Nummer nicht. Wie ruft man Gott an? Schlag dir ein Experiment vor. Zum Beispiel könntest du heute, Gott anzurufen ist nicht schwer, weil das Handy, mit dem du Gott anrufen kannst, ist in dir drinnen. Die Nummer ist schon vorher einprogrammiert. Du musst nur loslegen und mit ihm reden. Du könntest heute am Abend zum Beispiel, wenn keiner dich sieht in der Nacht, da ist es nicht so peinlich vielleicht, könntest du am Abend im Bett sagen, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dich gerne kennenlernen. Dann möchte ich gerne diese Gnade erfahren. Das wäre ein erster Anruf beim Herrn. Das könnte ich zum Beispiel heute am Abend machen, wenn du noch nicht die Gnade erfahren hast. Und ich bin mir sicher, Gott hört dich. Und ich bin mir sicher, Gott wird antworten. Und er möchte sich dir vorstellen, in der Person von Jesus. Er möchte dir Gnade geben durch Jesus. Das ist für alle, die vielleicht diese Gnade noch nicht erfahren haben. Vielleicht steckst du mitten im Leid. So eine Art von Leid, die dieser Dichter da erlebt hat. Dann vergiss nicht, wie Gott ist. Das ist das, was mir oft so schwerfällt. Wenn ich leide, dann habe ich das Gefühl, ja, alles ist immer nur so gewesen. Und ich vergesse, wie Gott wirklich ist. Aber vergiss nicht, wie Gott wirklich ist. Dass er ein liebender Vater ist. Dass er sich kümmert. Dass er barmherzig ist. Dass ich ihm nicht egal bin. Und dass er rettet. Vergiss nicht, wie Gott ist. Und ruf ihn an. Rede mit ihm. Ruf ihn an. Gebet in höchster Not ist okay. Wenn du auch am Ende bist von deiner Kraft und von deiner Weisheit, dann ruf den Herrn an. Vielleicht sitzt du da und du hast es schon erfahren alles. Du hast Rettung erfahren, du hast Gutes erfahren, Wohltaten erfahren. Da möchte ich dir bitten, vergiss es nicht und übersehe das nicht. Ich bin mal in einem Seminar gewesen und eine Übung dafür war von so einem Wirtschaftsunternehmensberater-Typ. Und der macht das auch mit so diesen Wirtschaftsbossen, diese Übung. Aber die Übung war, schreib mal 50 Dinge auf, für die du dankbar bist. Dann habe ich 50 Dinge aufgeschrieben, für die ich dankbar bin. Zum Beispiel bin ich so dankbar. Die stehen nur jetzt alphabetisch da, gell? Das ist keine Reihenfolge. Bin so wahnsinnig dankbar dafür, dass im Evangelium steht, Jesus weinte. Bin dankbar, dass 72.000 Leute oder 72.000 Klicks auf meiner Webseite waren. Dankbar für Bergkäse. Dankbar für Bewahrung bei meinem Autounfall. Bin so dankbar, dass ich immer noch lebe, weil ich weiß, ohne Jesus, vielleicht hätte mir wahrscheinlich schon umgebracht. Es gibt mehr als 50 Dinge, für die ich dankbar bin und für die du auch dankbar sein kannst. Muss selber überlegen. Nicht um meine Sachen schreiben. Vergiss es nicht, was Gott dir alles Gutes tut. Und dann kannst du auch sagen, jetzt sei wieder zufrieden, meine Seele. Sei wieder zufrieden. Und ich möchte dir auch bitten, Gott öffentlich zu danken und ihn anzurufen. Das lehrt uns unser Psalm, dass das gut ist und richtig, Gott öffentlich zu danken und ihn öffentlich zu loben. Zum Beispiel nach einer Geburt könntest du das tun. Oder wenn du gesund geworden bist nach einer Krankheit. Oder wenn du ein Wunder erlebt hast. Dann komm und sag's uns allen, damit wir alle profitieren. Damit wir alle Mut kriegen und damit wir uns freuen und damit wir alle auch den Herrn loben. Damit unsere Liebe zum Herrn auch wächst. Und dass wir dann voller Feuer sagen können, was dieser Psalmist sagt, ich liebe den Herrn, denn er hört unsere Stimme. Er ist lebendig, er ist barmherzig, er greift ein. Danke sagen ist natürlich nicht leicht. Stolze Menschen sagen nicht gerne Danke. Warum soll das jetzt öffentlich sein? Irgendwer hat das mal beobachtet, ich habe es noch nicht selbst geprüft, aber im Evangelium, wenn Jesus jemanden ruft, dann ist es immer öffentlich. Und wenn du ihm öffentlich dankst, dann macht ihn das groß. Und wenn du ihn begeistert liebst, dann geht dein Herz und dein Mund über von dem. Dann fällt es ja nicht schwer, ihn öffentlich zu danken. Also zum Beispiel, nächste Woche hat der Karl Leitinger Gottesdienstleitung. Stimmt das, Karl? Geh nach dem Gottesdienst hin und sag zum Karl, ich möchte gern etwas erzählen und öffentlich Gott danken. Das wäre jetzt eine konkrete Möglichkeit, das umzusetzen. Da vorne sitzt der Karl. Ich liebe den Herrn, denn er hört unsere Stimme. Halleluja. Lob den Herrn. Beten wir miteinander. Herr Jesus, wir loben dich dafür, dass du tatsächlich eingreifst, dass deine Liebe die Konsequenzen unserer Handlungen unterbricht, dass das Karma nicht allein regieren darf, sondern dass es die Gnade gibt. Herr, wir loben dich dafür, dass du in unser Leben eingreifst. Herr, wir wissen schon, dass wir viel Schweres erleben, aber wir wissen auch, dass es Hoffnung gibt. Du bist bis zum Äußersten gegangen, damit wir das ewige Leben bekommen. Und wir wissen, dass wir dir nicht egal sind, Herr. Vater, du bist so barmherzig und gnädig und gerecht. Und wir loben dich dafür. Wir danken dir für die Dinge, die du in unserem Leben getan hast. Herr, wir bitten dich, hilf uns daran zu erinnern. Und hilf uns, dass wir anfangen, auch öffentlich zu sagen, Gott sei Dank. Amen.